SRF 2 Kultur.
Kontext mit einer Reportage von Michael Marek und Sven Weniger. In der Antike waren sie wertvoller als Gold. Heute ist Hamburg die Gewürzmetropole in Europa. 80.000 Tonnen Spezereien werden hier jährlich umgeschlagen. Die Autoren haben sich in der Hansestadt auf Spurensuche begeben, Händler und Verkäufer getroffen, Gewürzmanufakturen, Museen und Geschäfte besucht. Der Duft der weiten Welt, Gewürzhandel gestern und heute.
Vanille, Kreuzkümmel,
Vanille,
Ingwer,
Kreuzkümmel,
Kurkuma,
Ingwer,
Kreuzkümmel,
Anis,
Ingwer, Kardamom,
Kurkuma,
Safran,
Kardamom,
Anis,
Muskat,
Safran.
Von der Putenbrust bis zur Pizza, vom Kalbsragout bis zum Kartoffelgratin, was wäre das alles ohne Gewürze? Fade, langweilig, undenkbar. In der Antike waren sie so wertvoll wie Gold und Edelsteine. Abenteurer wie Marco Polo und Christoph Kolumbus suchten nach ihnen auf ihren Entdeckungsreisen. Handelsrouten wurden für sie errichtet, Kriege um sie geführt. Gewürze atmen den Duft fremder Welten.
Man hatte zum Beispiel bei Mumien gefunden, Wacholderbeeren, das denken wir uns doch gar nicht, dass unsere europäischen Wacholderbeeren für die alten Ägypter ein Gewürz waren. Ramses II., die Mumie hat man geröntgt und hat so und so viel Körner schwarzen Pfeffer in seiner Nase gefunden. Also muss das seinerzeit auch schon ein wertvolles, exotisches Gewürz gewesen sein.
Georg Schulz ist ein Sammler. Kaum ein anderer kennt sich so gut aus in der Gewürzgeschichte wie er. Der Kaufmann und Eigentümer der Hamburger Gewürzmühle in dritter Generation ist erst seit kurzem aus dem Betrieb ausgeschieden. Safran aus dem Iran, finnischer Kümmel, vietnamesischer Pfeffer – dafür lebt der 82-Jährige und für die Anekdoten zwischen den Paletten und Polypropylensäcken.
Und dann gibt es auch solche Sprüche so zur Hochzeit und so. Thymian hat die Braut während der Trauung dann im Schuh gehabt und dann leise gesagt, ich tret auf Thymian, kick du mi keine andere an.
Singapur und New York ist Hamburg weltweit die Nummer 3 im internationalen Gewürzgeschäft. Handel wurde hier an den Ufern von Elbe und Alster seit alters her betrieben. Bereits um 830 besaß Hamburg einen kleinen Hafen. Zu dieser Zeit baute Ludwig der Fromme die Hammerburg zu einem Brückenkopf aus für die Christianisierung aller nördlich der Elbe gelegenen Länder und Völker. An einem Wasserarm der Alster konnten Boote festmachen, die Keimzelle des heutigen Hafens. Am 7. Mai 1189 hatte Kaiser Friedrich Barbarossa der Stadt einen Freibrief ausgestellt. Das Dokument gilt gewissermaßen als Geburtsurkunde des Hafens. Unter diesem kaiserlichen Schutz baute die Stadt ihren Handel aus. Kaufleute schlossen sich zusammen, die Hanse entstand als Interessensverband, um den Warenaustausch zwischen den östlichen Rohstoffgebieten und den westlichen Produktionsstätten zu organisieren. Allmählich entwickelte sich die Freie und Hansestadt zu einem der größten Häfen des Kontinents. Nicht nur der Handel boomte, auch Zuliefererbetriebe siedelten sich an, allen voran die Hersteller kaufmännischer Transportmittel. Das verschaffte Hamburg einen Vorsprung gegenüber anderen norddeutschen Städten wie Lübeck und Bremen.
Wir sind auf der Suche nach Christen und Gewürzen.
den Glauben verbreiten und Handel treiben, das waren die beiden Hauptmotive europäischer Entdeckungsreisender. Nie wieder wurde dies klarer auf eine Formel gebracht als von Vasco da Gama. Als der portugiesische Seefahrer Ende des 15. Jahrhunderts den Seeweg nach Indien gefunden hatte, kamen die Gewürze über Lissabon nach Europa und die Verhältnisse änderten sich, Gewürze wurden preiswerter. Aber auch der Geschmackssinn der Europäer wurde feiner durch die fremden Spezereien.
Genau genommen hat New York nicht den richtigen Namen. Man nennt es doch den Big Apple. Eigentlich müsste es heißen Big Nutmeg. Nutmeg, die große Muskatnuss. Die ganzen Molukken-Muskatinseln wurden beherrscht von den Holländern. Grausam beherrscht. Nur die Engländer verteidigten diese Insel ran. Die Holländer kamen nicht ran, bis die Holländer zu Vernunft kamen, so will ich mal sagen, und haben gesagt, pass mal auf, gib uns die Insel ran. Dafür kriegt ihr da oben in Nordamerika so eine Insel, da sagen die Indianer, man hatten zu. Der Vertrag von Breda, da wurde es alles dokumentiert. Und dann hatten die Holländer das absolute Monopol auf Muskat und die Engländer hatten da diese felsige Insel. Das hätte man wissen wollen.
Hamburg hatte in diesem Handel zunächst keine Bedeutung. Mit der Ankunft sephardischer Juden, die um 1600 von Portugal und Spanien aus nach Hamburg kamen, änderte sich das. Der Rat der Stadt Hamburg hatte sich von den zugewanderten jüdischen Kaufleuten Erfolg im Gewürzhandel und hohe Steuereinnahmen versprochen. Deshalb schlossen die Hamburger einen Vertrag mit den Neuankömmlingen. Die jüdische Bevölkerung, spezialisiert auch im Handel von Gewürzen, zumal Pfeffer, entwickelte sehr rasch ein florierendes Geschäft. Hamburgs Aufstieg zur Gewürzmetropole begann. Als der gefahrreiche Land- und Seeweg nach Indonesien und Indien gefunden war, mischte Hamburg mit auf dem Gewürzmarkt. Denn mit keinem anderen Handelsartikel konnte so viel Profit gemacht werden wie mit Gewürzen. Anfang des 19. Jahrhunderts war Hamburg neben Amsterdam ein für alle Mal zur Drehscheibe für die würzige Fracht nach Nord- und Mitteleuropa geworden. Der Sandtorkai in der Hamburger Speicherstadt. Draußen am Eingang hängt ein Plakat mit einer roten Chili-Comic-Figur. Spicy steht in großen schwarzen Buchstaben darauf. Hier befindet sich das einzige Gewürzmuseum der Welt. Schiffssignale aus dem angrenzenden Hafen wehen herüber. Ein fünfstöckiges Lagerhaus, gemauert mit den für Hamburg typischen roten Backsteinen. Im Treppenhaus mit den knarrenden Holzstufen riecht es bereits nach Curry, Pfeffer und Ingwer. In der Nase beginnt es zu kribbeln. Im zweiten Stock eine schwere Eisentür. Dahinter wartet Hamburgs würzigste Eintrittskarte.
Ja, eine Tüte Pfeffer. Hamburgs schärfste Eintrittskarte. Jeder Besucher, der erwachsen ist und den Eintritt bezahlt, der bekommt bei uns ein Tütchen Pfeffer. Und Kinder kriegen Gummibärchen.
Viola Firk ist Geschäftsführerin von Spicys Gewürzmuseum.
Also wir befinden uns hier in der Hamburger Speicherstadt, in einem etwa 125 Jahre alten Speicher. Hier sind früher natürlich Gewürze gelagert worden, heute nicht mehr, weil es viel zu aufwendig wäre. Hier hat man früher eben über Winden praktisch die Ware hochziehen müssen, hier drin per Hand dann eben bewegen müssen. Oder eben von der Wasserseite, hinter uns ist ja ein Fleet, mit so kleinen Schuten ist die Ware angeliefert worden und dann eben auch über Winden hier hochgezogen worden.
Der Boden des ehemaligen Lagerraums ist mit dunklen, abgenutzten Holzdielen ausgelegt. Unter der Decke hängen schwere Eisenträger. Alles originalgetreu aus den 1880er Jahren, als die Speicherstadt gebaut wurde. Die Besucher sollen einen Eindruck davon bekommen, wie ein Gewürzspeicher von innen einst ausgesehen hat. Denn heute lagern hier keine Gewürze mehr.
Wir haben etwa 900 Exponate hier in der Ausstellung, die so ein bisschen die Geschichte vom Anbau bis zum Fertigprodukt erzählen. Das können alte Pfeffermühlen sein, es können alte Abpackungen sein. Es sind teilweise Gewürzbehältnisse, die eben schon historisch sind.
In dem alten Speicher dürfen noch Gewürzsäcke aus Jute stehen, 50 Stück, und alle sind bis oben hin gefüllt. Mit Basilikum, Kardamom, Majoran, Pfeffer, Dill, Koriander, Estragon und Lorbeer. Besucher fassen vorsichtig hinein, zerreiben eine Prise der Gewürze oder Kräuter zwischen zwei Fingern und riechen dann, Erwachsene ebenso wie Kinder.
Das ist der Salbei, ganz weich. Hier, der riecht stärker. Estragon.
Einem kleinen Jungen macht es Spaß, in den großen Gewürzsäcken zu wühlen. In diesem Museum darf man alles anfassen. Fühlen, riechen, schmecken ist hier kein Problem, sondern erwünscht.
Echt super.
Was sind die bekanntesten Gewürzmischungen?
Naja, die bekannteste Gewürzmischung ist sicherlich Curry. Ein Curry ist eine Mischung, die keine feststehende Rezeptur hat. Es können 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 verschiedene Gewürze drin sein und immer in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Deshalb schmeckt jedes Currypulver anders. Curry ist mit Abstand eins der gesundesten Gewürze, ist zustande gekommen durch die Engländer ursprünglich. Die sind ja während der Kolonialzeit in Indien gewesen, haben dort diese Curry-Gerichte, die mit dieser Gewürzmischung nichts zu tun haben, kennengelernt. Das heißt, in Indien ist ein Curry ein Gericht bestehend je nach Region aus Reis, Gemüse, Fleisch und eben ganz wichtig aus ganz vielen einzelnen Gewürzen. Und es ist heute noch in Indien Tradition, dass diese Rezepte, wie eben mit diesen einzelnen Gewürzen, die Curries verfeinert werden, nur von den Großmüttern an die Enkeltöchter weitergegeben werden dürfen und sonst eigentlich so ein Geheimnis sind und das Haus nicht verlassen dürfen.
Wir haben dort hinten einen Schnuppertisch, nennen wir das. Ja, und da sind eben auch Gewürze dabei, die ich nicht unbedingt anfassen würde, weil die sehr scharf sind.
Der Handel mit Gewürzen sei das zweitälteste Gewerbe der Welt, behauptet Viola Firk. Die quirlige 52-Jährige spricht selbstbewusst und mit wenigen Gesten. Bei einem Becher Zimtkaffee in Bluse und Blue Jeans sitzt die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau in ihrem Museum. Viele Jahre hat sie im internationalen Gewürzhandel gearbeitet und begeistert sich nach wie vor für aromatische Zutaten.
Wenn wir mal die mediterranen Länder angucken, da wird ja überall noch ganz anders gekocht. Da gehört Kochen und Essen mit zum Lebensstil letztlich dazu. Gucken wir mal die Italiener an, ja. Die geben ja viel, viel mehr Geld auch aus für Lebensmittel. Das ist zwar mehr eine Küche, in der ja mehr mit Kräutern gewürzt wird, als jetzt mit den klassischen Gewürzen. Hab schon viel mit Kindern natürlich auch gemacht, wo Schulklassen eingeladen worden sind, um mit denen eben was über Gewürze zu machen. Und dann habe ich Gewürze mitgebracht und habe die hingestellt und habe sie gezeigt. Und dann ja, war es eine ganz klare Geschichte, wenn ich gesagt habe, wer kennt denn dieses Gewürz, wer kennt denn das? Die deutschen Kinder saßen da und guckten mich an mit großen Augen und kannten kein einziges. Während natürlich in diesen Klassen ganz viele ausländische Kinder sind, aus aller Welt sozusagen. Und man merkte sofort, dass dort in den Familien ganz anders gekocht wird und mit Gewürzen umgegangen wird. Die Finger gingen hoch und es wurden also die ja, schon seltensten Gewürze, sag ich mal, sofort erkannt. Ja, also das merkt man ganz klar.
Mittlerweile haben auch die Deutschen ihren Sinn für exotische Speisen entdeckt. Seit die sogenannten Gastarbeiter in den 1960er Jahren hierzulande Fuß gefasst haben, italienische, türkische und griechische Lokale in jeder größeren Stadt zu finden sind, gehören nicht nur Pasta, Kebab und Souvlaki zum kulinarischen Alltag. Kaum ein Land von Afghanistan bis Zypern, dessen scharf gewürzte Gerichte heutzutage nicht in Restaurants genossen werden können. Nur der heimische Herd mit seinem Einerlei zwischen Paprika, Rosenscharf und Steakpfefferbunt bleibt davon noch immer seltsam unberührt. Nur wenige Kilometer vom Gewürzmuseum entfernt und in unmittelbarer Hafennähe liegt die Deichstraße. Im 19. Jahrhundert standen hier die Kaufmannskontore, die Wiege des hanseatischen Gewürzhandels. Denn Pfeffer und Co. waren die Grundlage großer Vermögen der bis heute sprichwörtlichen Hamburger Pfeffersäcke. Das schwarze Gold des Mittelalters, für das sich Abenteurer wie Vasco da Gama und Christoph Kolumbus auf langjährige, riskante Seereisen eingelassen hatten, garantierten auch damals noch enorme Profite. Und das Motto der Hamburger Kaufleute gilt noch immer: besser eine Handvoll Handel als ein Wagen voll Armut.
Weil Hamburg der drittgrößte Umschlagsplatz der Welt ist für Gewürze. Es werden hier jährlich etwa 80.000 Tons Gewürze umgeschlagen. Ändert aber leider auch nichts daran, dass wir so würzfaul sind, denn über 60% gehen im Export auch wieder raus. Also wenn wir jetzt mal darauf hinaus wollen, wer mit dem Gewürzhandel, mit dem kommerziellen hier in Deutschland begonnen hat, dann waren es die süddeutschen Fugger. Also die waren die ersten, die vor etwa 500 Jahren so den kommerziellen Gewürzhandel begonnen haben. Die ersten Eigenimporte von Hamburger Kaufleuten, also per Schiff, sind erst vor etwa 200 bis 250 Jahren durchgeführt worden.
Die Elbmetropole ist Europas Gewürzhauptstadt. 30% der etwa 80.000 Tonnen umgeschlagenen Gewürze entfallen allein auf Pfeffer, 16% auf Paprikapulver. Danach kommen Kümmel, Ingwer, Koriander, Muskat, Vanille, Kurkuma, Anis und Kardamom. Nach den USA ist Deutschland das zweitgrößte Importland für Gewürze. Gleichwohl gelten die Deutschen als gewürzfaul. Denn 2/3 der Einfuhren werden wieder exportiert. Ein schwer zu beschreibender Duft nach Spezereien, nach Gewürzwaren aus aller Welt liegt in der Luft. Beim Betreten der Lagerhalle im Hamburger Hafen, hoch wie eine Kathedrale und bis unters Dach mit Regalen vollgestellt, vermischen sich exotische Gerüche.
Viele sagen ja, wonach riecht es denn hier? Dann sage ich immer, ja, das kann Kerbel sein, das kann Kümmel sein, das kann schwarzer Pfeffer sein, das kann Ingwer sein. Also hier riecht so vieles. Es ist, ich finde, ein sehr angenehmer Geruch. Also es gibt auch Leute, die sagen, es ist grausig, aber ich finde, es ist ein sehr angenehmer Geruch.
Michael Bruns ist Lagerist im Hamburger Hafen. Hier, nur wenige Kilometer von der historischen Deichstraße entfernt, schlägt heute das moderne Herz des Gewürzvertriebs. Das kühle Ambiente in dem Zweckbau und der starke Duft der Waren wollen nicht so recht zueinander passen. Beides jedoch gehört für Michael Bruns zum Alltagsgeschäft.
Ja, wir sind in einem Lagerraum mit einem Regalsystem, das 5 Meter hoch und jeweils zweifach tief ist. Da drin stehen die Paletten, zum Beispiel weißer Sarawak-Pfeffer aus Malaysia. Der hat ein Label, und zwar vom Malaysian Pepper Board. Also das ist sozusagen die Organisation in Malaysia, die den Export von Pfeffer überwacht und auch die Qualität sicherstellt. Und deshalb darf der Exporteur dieses Siegel an diesen Pfeffer tun. Der ist so ungefähr 2 Monate gereist. Und dann ist er sicherlich über mehrere Häfen hier nach Hamburg gekommen. Das ist also, da ist Lorbeerlaub drin, Laurel Leaves, 4 bis 7 Zentimeter. Und hier ist Oregano drin. Das sind Orangenschalen. Ich glaube, die kommen aus China.
Michael Bruns ist einer der angesehensten Lageristen im Hamburger Hafen. Der große Mann mit dem trockenen Humor empfängt in seinem mit norddeutscher Nüchternheit ausgestatteten Kontor. Hamburgensien an der Wand, Sitzecke, großer Schreibtisch. Bruns wirkt wie ein kühler Rechner und ist gleichzeitig völlig überzeugt von der Ware, mit der seine Firma seit Jahrzehnten zu tun hat. Gewürze aus aller Welt. Dabei hat sich nichts daran geändert, dass im Spezereienhandel seit Vasco da Gamas Zeiten ein Gewürz das Allerwichtigste ist.
Die Fugger haben ja auch selber Seeschiffe losgeschickt. Wenn dann sowohl in Venedig auf dem Landweg Pfeffer ankam, aber die Fugger erfolgreich waren und von 10 Seeschiffen 7 zurückkamen, dann war das für den Pfefferpreis nicht günstig. Also dann ging er nach unten. Aber gebraucht wurde das immer. Und deshalb glaube ich, dass wir auch noch in 300 Jahren von Pfeffer reden werden und wir auch Pfeffer brauchen werden. Also da wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Da wird es Moden geben, aber solange die Menschen Fleisch und Käse essen, werden sie auch Pfeffer brauchen.
Lass uns dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Da treffen wir die Creme de la Creme der gebrannten Kinder.
Die Jagd nach dem schwarzen Gold ist also immer noch das Herzstück des Gewürzhandels. Allerdings sind die Ursprungsländer nicht mehr dieselben wie vor 500 Jahren.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es hat sich sehr verlagert. Früher war es Indien, Indonesien. Das sind immer noch Anbauländer. Aber heute steht bei Pfeffer Brasilien und Vietnam im Vordergrund. Das hängt auch damit zusammen, dass in Indien die Qualitäten sehr gut sind, aber auch für den Weltmarkt sehr teuer und Indien auch selber einen hohen eigenen Bedarf hat. Aber viele andere Gewürze, Knoblauch, Paprika, Chili, da kommt sehr, sehr viel aus China.
Da die Preise ähnlich wie beim Rohöl stark schwanken, seien Gewürze auch heute noch ein Spekulationsobjekt, erklärt Bruns. Das könne viele Gründe haben. Eine Trockenheit in Südamerika, ein Erdbeben in Südostasien, Stürme im Indischen Ozean, eine Verschiebung des Monsuns aufgrund des Klimawandels. Es sei unmöglich vorauszusehen, wie die nächste Ernte für Pfeffer, Oregano, Muskat oder Sternanis ausfallen werde, so Bruns. Draußen fahren schwere Lkw vor, beladen mit Containern, die sie vom nahegelegenen Terminal des Hafens abgeholt haben. Neben der Lagerung der Gewürze müssen sich Bruns und seine Mitarbeiter vor allem aber um eines kümmern. Nach der langen Schiffsreise prüfen sie die Handelsware auf ihre Qualität.
Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz, weil natürlich im Seeverkehr, insbesondere zwischen verschiedenen Klimazonen, es durchaus immer zu Beschädigungen kommen kann. Man muss sich vorstellen, in Brasilien wird die Ware bei sehr hohen Temperaturen geerntet, getrocknet und dann verpackt. Dann kommt sie in einen Seekontainer, kommt aus einem nordbrasilianischen Gebiet mit hoher Luftfeuchtigkeit, wird dann über den Atlantik transportiert und kommt dann hier oben in der sogenannten Nordrange an. Und wenn der nicht super getrocknet worden ist, dann kann es leicht passieren, dass bei diesen Temperaturdifferenzen das zu Kondensationswasseraustritt kommt und wir dann Wasserschäden haben oder gar Schimmelschäden. Und das ist unsere Aufgabe, das zu erkennen und gegebenenfalls die Ware dann zu separieren und unserem Kunden Vorschläge zu machen, wie er diese Ware wieder rekonditionieren kann.
So sensibel wie das Naturprodukt Gewürz ist auch sein Preis. Daher sieht man den einzelnen Säcken und Kisten nicht auf den ersten Blick an, was sie enthalten.
Es soll niemand von außen erkennen, wem die Ware gehört. Und das ist auch ganz bewusst so. Weil natürlich Gewürze ist ein Spekulationsobjekt. Und wir haben ja ab und zu auch mal Probennehmer, die nicht aus unserem Unternehmen kommen. Die sollen nach Möglichkeit nicht erkennen, welche Ware hier für jemanden liegt. Also die Diskretion ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt also zwischen dem sogenannten Spotpreis, den ich sozusagen sofort liefern kann, und dem Weltmarktpreis durchaus Unterschiede. Weil für eine Gewürzindustrie kann es sehr wichtig sein zu entscheiden, ob ich die Ware heute kriege oder morgen oder erst in 4 Wochen.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me.
Die Muskatnuss ist, sagen wir mal, eine sexuell anregende Droge. Aber bei den französischen Hexen galt die Muskatnuss als Zaubermittel. Sie empfahlen liebeshungrigen Mädchen, bohre in die Muskatnuss Löcher und trage sie dann einige Tage unter der Achselhöhle oder an der Scham. Zerstoße die Nuss und gebe sie in einem Getränk deinem Liebsten, er wird dich lieben müssen. So einen Ratschlag machte sich auch Sibylle von Neitschütz, die Mätresse des Bruders von Augustin Starken von Sachsen. Sie wandelte das Hexenrezept allerdings um eine pikante Variante ab. Sie verschluckte die Muskatnuss, schied sie wieder aus. Das wiederholte sie 2-mal. Danach zerrieb sie die Nuss zu Pulver und gab sie ihrem Geliebten in Wein aufgelöst zu trinken. Der Chronist berichtet, dass dieses Liebesmittel die gewünschte Wirkung zeigte. Der Prinz wurde der Neidschütz hörig. Aber vermutlich nicht aufgrund der Muskatnuss.
Szenenwechsel. Zuerst einmal atmet man tief durch. Es duftet intensiv in dem kleinen, abgedunkelten Lagerraum. Katharina Wilk sucht irgendwo in den Regalen. Dann wird sie fündig. Hier ist es, Wattleseed, ruft sie und kommt mit einer kleinen Plastikdose zurück.
Ja, nehmen Sie mal einen Zug. Das ist auch einer unserer Exoten hier, Wattleseed. Das ist Akaziensamen aus Australien. Wattleseed hat von sich aus was Schokoladiges, was Nussiges. Es erinnert auch ein bisschen an gerösteten Kaffee. Tatsächlich haben früher die Ureinwohner Australiens wohl auch eine Art Muckefuck daraus gebrüht. Dafür wäre er heute zu kostbar.
Katharina Wilk ist die Chefin der Manufaktur 1001 Gewürze. Sie hat sich auf die Fahne geschrieben, den Muff aus deutschen Küchen zu treiben. Die kleine Gewürzmanufaktur im Hamburger Arbeiterstadtteil Barmbek will etwas Besonderes in einer Branche sein, in der wenige Industriebetriebe 90% des deutschen Gewürzmarktes mit den immer gleichen Massenprodukten beherrschen. Bei ihr dagegen entstehen ungewöhnliche Gewürzmischungen, die sich in keinem Supermarkt finden. Coconut Island Spice, Oriental Coffee Salt, Fish and Fire, Creole Lime Spice.
Für jemanden, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt und er sieht, dass wir die Einzelgewürze auch roh probieren, der schüttelt sich erstmal und das auch zu Recht, weil es ist nicht immer ein Genuss. Also ein scharfes Chili oder auch ein bissigen Pfeffer einfach mal so drauf rumzukauen, ist nicht immer eine Freude. Aber so lernt man die kennen und man muss wirklich zweimal, dreimal, viermal hinschmecken. Was ist das für ein Typ und ist das jetzt eigentlich nur Schärfe oder kommt auch ein herber Unterton? Hat der nicht auch was Schokoladiges? Und der nächste Schritt ist eigentlich, womit möchte ich das kombinieren? Womit harmoniert es? Möchte ich eine fruchtige Orangenschale mit ranbringen, könnte dann eine dunkle, tiefe Bourbon-Vanille das Ganze noch abrunden und dann muss man es auch sofort ausprobieren.
Allen Moden, allen Entwicklungen, allen Veränderungen zum Trotz, eines scheint noch immer ein unerschütterliches Gesetz. Der König unter den Gewürzen war, ist und bleibt Safran. Denn ein Kilo Safran kostet im Handel zwischen 4.000 und 5.000 Euro.
So, jetzt haben wir ihn hier und Safran ist eine Diva und Safran, nichts kommt dem gleich, nichts kann man irgendwie vergleichen. Wer einmal sich den Duft verinnerlicht hat, der wird ihn nie vergessen. Der bringt eigentlich alles mit. Der hat eine herbe Note, der hat was blumig, florales, der hat Honig mit drin. Da tut sich eine ganze Welt auf eigentlich.
Safran wird gewonnen aus dem Crocus sativus. Ungefähr 2 Wochen pro Jahr ist Erntezeit. Dann sitzen die Arbeiter an langen Tischen und ziehen aus der Blüte die winzigen roten Stempel, Fädchen für Fädchen, die dann getrocknet werden. Nur sie ergeben den hocharomatischen Safran mit der leichten Bitternote und der sanften Schärfe. Huhn, Meeresfrüchte und Risotto werden damit gewürzt. Safran gibt ihnen eine gelbliche Farbe. Ein Pflücker erntet am Tag etwa 80 Gramm. Für ein Kilo braucht man ca. 150.000 Krokusblüten. I'm just mad
about saffron. Okay, was macht man denn mit einem Liebstöckel?
Ein Liedstöckel?
Liebstöckel.
Spazieren gehen? Ich habe keinen Plan.
Was macht man mit einem Liebstöckel?
Ja, so ein Spaziergehstock.
Was macht man mit einem Liebstöckel?
Liebstöckel? Bestimmt irgendwas Perverses.
Wie heißt das Liebstöckel?
Was macht man damit?
Ich die Abkürzung für den Liebesstock.
Ist das ein Dildo? Ja,
damit. Was ist denn ein gemeiner Beifuß?
Gemeiner Beifuß?
Ja. Ein Tier?
Oder wenn man jemanden so einen Fuß stellt, wenn er läuft so, und ihn zum Fallen bringt.
Ist es nicht ein Insekt?
Der Duft der weiten Welt. Gewürzhandel gestern und heute. Eine Kontextsendung von Michael Marek und Sven Weniger. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.